Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, eine außergewöhnliche Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Eine Expertin, die sich mit den großen Fragen unserer digitalen Zukunft beschäftigt. Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Ethik, all das bestimmt zunehmend unseren Alltag, oft ohne, dass wir es überhaupt merken. Doch wer entscheidet eigentlich, was diese Systeme tun dürfen? Wer trägt die Verantwortung, wenn Maschinen über uns Menschen urteilen? Und wie können wir sicherstellen, dass Technologie uns dient und nicht umgekehrt? Genau darüber spreche ich heute mit einer der führenden Stimmen auf diesem Gebiet. Sie forscht, schreibt und berät zu den drängendsten Fragen der digitalen Ära. Von künstlicher Intelligenz über Datenschutz bis hin zu algorithmischer Fairness. Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung, Ihre Vision und natürlich auf Ihre ganz persönlichen Gedanken der Zukunft und zur Zukunft. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Sandra Wachter. Herzlich willkommen, liebe Sandra Wachter. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, weil das, worüber wir sprechen, ist da und manchmal merke ich es nicht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieser Aha-Effekt des Öfteren in unserem Gespräch eintritt und wir alle viel mitnehmen daraus. Können Sie sich bitte kurz für unsere Hörer nochmal kurz vorstellen, was so Ihr Tätigkeitsbereich ist? Ich finde es auch ganz spannend, wo Sie aktuell leben, wo Sie zu Hause sind und was Sie da machen.
Ja, also herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Sandra Wachter. Ich bin Professorin für Technologie und Recht an der Uni Oxford, am Oxford Internet Institute. Zusätzlich bin ich auch noch Professorin für Technologie und Recht am Hasso-Plattner-Institut, unterstützt von der Humboldt-Professur. Das ist ganz fantastisch. Das heißt, ich habe zwei zu Hause, was wundervoll ist. Und ich zerbreche mir den Kopf über neue Technologien und wie man sie verantwortlich einsetzen kann. Ich habe in Oxford ein ganz fantastisches Team mit Leuten von verschiedensten Disziplinen. Wir haben Ethiker, wir haben Politologen, wir haben Juristen, so wie mich, und wir haben Leute von der Psychologie. Und wir denken gemeinsam darüber nach, wie wir das Gute aus neuen Technologien rausholen können und das Schlechte zurückhalten. Das ist das, womit ich mir die Zeit vertreibe.
Wäre mein erster Impuls schon mal eine riesige Aufgabe, insbesondere in der doch sehr dynamischen Entwicklung auch der digitalen Welt und auch der künstlichen Intelligenz. Interesse an künstlicher Intelligenz, okay, ist klar. Wie bringt man das jetzt in Zusammenhang mit Ethik und mit Recht? Und was treibt Sie an, sich genau mit diesen ja doch auch kontroversen Themen so zu beschäftigen?
Ja, also ich glaube, das kommt daher, dass so ein bisschen die Misconception da ist, dass KI perfekt geboren wird. Und wir müssen es nur so, wie es ist, nehmen und einsetzen und es wird halt unsere Probleme lösen. Das ist aber nicht so. KI ist problematisch von Beginn an. Das heißt, KI ist nicht gut, sie muss gut gemacht werden. Das heißt, sie hat inhärente Probleme, die damit zusammenhängen, wie diese Technologie entstanden und designt worden ist. Zum Beispiel ist es so, dass aufgrund dessen, wie neuronale Netze funktionieren, KI schwer erklärbar ist. Also wir verstehen nicht ganz, warum die Entscheidungen getroffen werden. Wir wissen auch, dass KI auf historischen Daten trainiert wird. Und die Geschichte hat uns gezeigt, dass das geprägt ist von Unfairheit und Ungleichheit. Natürlich wird diese Unfairheit und diese Ungleichheit in die Zukunft übertragen. Wir wissen auch, dass KI sehr viele Ressourcen schluckt. Ja, Strom, Wasser braucht Platz, müssen ja Datencenter gebaut werden. Das heißt, es hat einen Umweltimpact, den man nicht wegargumentieren kann. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was passiert, wenn wir auf einmal Systeme haben, die unseren Job genauso gut wie wir machen können, in derselben Zeit, aber ums halbe Geld. Also was bedeutet das denn für die Zukunft? Ja? Das heißt, das sind alles Dinge, die von der Geburt schon mit der KI mitgedacht werden können. Und wenn man gute KI will, dann muss man von Anfang an diese ethischen Dinge mitdenken, weil diese Probleme bereits im Labor dabei sind.
Okay, Sie haben gerade gesagt, dass KI Jobs übernehmen könnte, möglicherweise auch zur Hälfte des Geldes oder noch weniger oder auf jeden Fall anders. Gilt das auch für Rechtsanwälte beispielsweise Und ist es da vielleicht sogar noch einfacher als bei anderen Jobs?
Ja, es ist ganz interessant. Also man hat bis vor kurzem gedacht, dass die Berufe, die am meisten Gefahr laufen, automatisiert zu werden, eher die manuelle Arbeit betreffen. Das heißt, man hat sich eher Gedanken gemacht, dass Leute, die zum Beispiel in Fabriken arbeiten, ersetzt werden können mit Robotern. Das waren eigentlich die einzigen Leute, über die man sich wirklich Sorgen gemacht hat. Man hat gesagt, naja, bestimmte Sachen wie die Kunst kann nicht ersetzt werden, Schriftsteller wird man niemals ersetzen können, niemals wird man Juristen, Ärzte ersetzen können, Coder, also Leute, die Code schreiben, Computercode schreiben, die wird man niemals ersetzen können. Man hat gedacht, das wird immer diesen geschützten Bereich geben, den KI niemals vordringen kann. Jetzt weiß man, das stimmt nicht. Ja? Also KI kann seinen eigenen Code schreiben, die Ärzte und Juristen nutzen diese Tools bereits und sogar die Kunst hat sich der KI angenommen. Also jeder Bereich kann von KI durchdrungen werden. Das wäre die Frage. Nicht? KI wird nicht gut oder schlecht geboren. Es ist eine Frage der Ausgestaltung. Nicht? Also nimmt man jetzt KI her, um den Künstler und den Arzt und den Juristen zu ersetzen? Oder setzt man sich dafür ein, dass man sagt, man gibt der Kunst eine neue Farbe, mit der sie malen kann. Und das ist eher das, wo ich hin möchte. Könnte man vermutlich fast alle Jobs wegautomatisieren? Ja, wahrscheinlich. Und es gibt bestimmt auch Leute, die das wollen. Nicht? Also kapitalistische Gesellschaft, wie Kosteneinsparung, keine Frage. Aber ich setze mich dafür ein, dass wir eher das als ein gemeinsames Projekt sehen, wo wir KI in unserem Alltag nutzen können, um den Job schöner zu gestalten. Und das eher so sehen wie Ärzte, die eine MRT-Maschine zur Verfügung haben. Ja? Das heißt, das hilft ihnen besser, Diagnosen stellen zu können, aber wir würden den Arzt niemals aufgeben wollen. Ja? Und trotzdem haben wir eine fantastische Technologie, die uns hilft zu erkennen, hat jemand eine Ruptur, hat jemand einen Bruch, ist so ein Tumor, soll man dort operieren, solche Fragen, nicht? Und genauso würde ich es sehen, aber das ist wieder eine Frage der Entscheidung, wo wir gemeinsam verhandeln müssen, wie man KI einsetzt, zum Augmentieren oder zum Ersetzen, und ich bin eben für das Augmentiert.
Ich glaube, ein nicht nur gesellschaftsschonender, sondern auch auf den ersten Blick sehr sinnvoller Ansatz, das so zu machen, weil jeder braucht Werkzeuge, die einen unterstützen. Die Frage ist immer, wie setzt man das Werkzeug ein? Oder wie bei Waffen. Man sagt ja nicht, die Waffe ist das Problem, sondern der sie benutzt, ist das Problem. Also gibt's viele. Wir nutzen ja jeden Tag künstliche Intelligenz. Yes. Aber sehr häufig auch unterbewusst. Oder dass man es nicht merkt oder dass man es auch nicht im Bewusstsein hat. Sehen Sie darin auch eine Gefahr? Oder sagen Sie, ne, das ist halt nun mal der Preis, den wir jetzt bezahlen müssen und seid doch froh, dass es das gibt und das unterstützt euch und nutzt diese Werkzeuge.
Ja und nein. Ich glaube, dass man sich bewusst sein muss, dass wenn man sich auf eine Technologie verlässt, man sich immer auch in eine Abhängigkeit begibt. Das ist so, nicht? Also in Wirklichkeit ist es ja so, Sokrates hat schon gewarnt davor, dass man nichts aufschreiben soll. Man soll sozusagen das Gehirn nutzen, um sich etwas zu merken. Jetzt sind wir sehr, sehr froh, dass Plato damit diesem gebrochen hat und die wertvollen Gedanken Sokrates aufgeschrieben hat, damit wir sie heute noch genießen können. Das ist natürlich eine sehr extreme Sichtweise, aber in Wirklichkeit, wenn ich Sie frage, wie viele Telefonnummern wissen Sie heute noch auswendig, sind es vielleicht 2, 3, aber ich weiß, vor 10 Jahren war es vielleicht das Doppelte oder das Dreifache. Ja? Das heißt, die Wahrheit liegt in beiden. Jedes Mal, wenn wir Technologie nutzen, wird unser Leben hoffentlich einfacher, komfortabler, vielleicht auch kostengünstiger, aber wir sind natürlich abhängig dann auch von dieser Technologie und angewiesen. Ja? Wenn das Auto nicht mehr fährt und die MRT-Maschine nicht mehr funktioniert, wenn ich nicht mehr meine Flüge online buchen kann, steht mein Leben still. Das ist ganz klar. Und darüber muss man sich im Klaren sein, wie viel Convenience man sozusagen für die Freiheit aufgeben möchte.
Jetzt glaube ich, ist relativ klar, dass jeder damit konfrontiert ist. Keiner kann sich dem entziehen. Wir unterbewusst und bewusst neue Techniken nutzen, künstliche Intelligenzen nutzen. Ich glaube, die Entwicklung ist rasant und vielleicht für viele auch gar nicht wirklich mehr nachvollziehbar. Jetzt kommt natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu, den Sie, glaube ich, auch in Ihrem Werken kombinieren. Das ist Recht und Ethik. Wer kontrolliert den ganzen Kram? Gibt es jemanden, der so einfach nochmal drüber schaut? Ist es überhaupt möglich, jemanden zu finden, der das könnte? Und wie können wir da vielleicht drauf aufpassen, dass uns das nicht auch überrollt und vor allen Dingen auch falsch eingesetzt wird? Haben Sie da eine Idee, wie man das machen könnte?
Ja, also wie gesagt, ich bin Juristin, also es wird niemanden überraschen, dass ich mich grundsätzlich für Regulierung in bestimmten und in vernünftigen Weisen einsetze. Und ich glaube, dass das Regulierung oder auch selbst und oder Selbstregulierung hier sehr, sehr viel helfen kann. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren auf der europäischen Ebene sehr viele Frameworks auf die Bühne gebracht, die helfen sollen, KI so zu gestalten, diesen goldenen Mittelweg zu finden, dass wir sie nutzen können, dass große Unternehmen sie nutzen können, dass die Kleinen, die SMEs, die Startups sie nutzen können und dass auch der Konsument etwas davon hat und dass dem seine Rechte und Werte geschützt werden, einfach diesen Mittelweg zu finden. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Regulierung, versuchen, einen goldenen Mittelweg zu finden. Ich glaube, das, was wir in den letzten Monaten geschafft haben mit der Regulierung, hoffe ich, dass genau das zu Fruchtieren kommen wird.
Nun, Sie wissen, dass das Wort Regulierung bei vielen Menschen, sagen wir mal, negativ belegt ist.
Ja.
Auch warum es negativ belegt ist, kann man fast empirisch an der einen oder anderen Stelle auch nachweisen. Und Regulatorik und Regulation in einem ganz neuen Feld, weil wir sind ja im Grunde mehr oder weniger noch auf einem neuen Feld, kann ja auch Geburtsfehler haben. Geburtsschmerzen auf jeden Fall, aber auch Fehler. Und Sie und Ihr Team arbeiten daran, dass das nicht passiert. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also wir arbeiten ganz stark daran, uns zu überlegen, wie wir diese Geburtsfehler, wie wir dem entgegenkommen können. Also wir setzen uns dafür ein. Wir arbeiten in einem Team an zum Beispiel verschiedensten Dingen, des technischen Tools zum Beispiel, um KI erklärbarer zu machen, um diese Blackbox eben zu öffnen, die niemand erklären kann. Wir arbeiten in unserem Team daran, Tools zu entwickeln, die einem helfen können, herauszufinden, wie viel Bias ein System eigentlich hat. Wir arbeiten daran, Methoden zu entwickeln, die einem helfen, KI sicherer und gewinnbringender einzusetzen. Zum Beispiel, dass man generative KI so einsetzt, dass sie weniger halluziniert, also Schwachsinn von sich gibt, also Lügen erfindet, wie man das erkennen kann, solche Dinge. Das heißt, wir sind sehr, sehr applied, was das angeht. Wir versuchen uns wirklich auf diese Here-and-Now-Problems draufzusetzen und zu schauen, wie man das machen kann. Auf der einen Seite, manchmal kann man das mit einem Tech-Fix machen, ja, und manchmal braucht man Guidelines oder Recht, der einem hilft, das zu machen, weil es manchmal nicht gut genug ist, sich nun das ethische Verständnis oder das ethische Gewissen eines Unternehmens zu vertrauen zu können, sondern man muss eben auch im Notfall das ja erzwingen können. Man würde ja auch nicht wollen, dass die Autoindustrie oder die Luftfahrt unreguliert ist. Wir würden dann auch in ein Flugzeug steigen, wenn wir sagen, na gut, lassen wir mal alle diese Fluggesetze sein. Wir brauchen diese ganzen Safety-Features nicht mehr. Piloten brauchen keine Ausbildung, brauchen keine Lizenzen. Brauchen wir überhaupt noch Piloten? Lassen wir doch einfach einen Passanten fliegen. Ist doch alles das Gleiche. Niemand würde immer dorthin kommen. Also es gibt reguliert, wo wir sagen, das ist eine gute Sache. Die macht die Flugfahrt sicherer, die macht die Automobile sicherer. Das wollen wir. Diese Art von Regulierung, da setze ich mir ein, wo wirklich jeder etwas davon hat, dass KI sicherer und fairer und transparenter und nachhaltig gestaltet wird.
Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen, dass das auch fantastische Beispiele natürlich dafür sind, wo Regulierung nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ist. Jetzt weiß ich, dass wir in einer zwar globalisierten Welt leben, die aber die Probleme hat, dass natürlich bei der Regulatorik, spricht man immer von dem Level Playing Field, dass jeder eigentlich die gleichen Voraussetzungen haben sollte, um aber auch dann diese Regeln gleichmäßig zu befolgen. Das ist ja nicht der Fall. Wenn wir in die USA schauen oder wenn wir nach Asien schauen, dann gibt es ja nicht das Level Playing Field, dass die Voraussetzungen jedem dieser Länder gleich ist oder auch der Wunsch nach Regulatorik gleich ist. Wie geht man damit auch in der Praxis um? Ist es so ein bisschen wie beim Fußball, dass man schon mit einem 3-0 Rückstand in das Spiel reingeht? Wie empfinden Sie das auch?
Ja, das ist immer interessant. Das ist immer interessant, dass diejenigen glauben, dass sie im Rückstand sind, wenn sie Regulatorien haben. Ich glaube, dass diejenigen im Rückstand sind, die keine haben.
Wunderbar.
Das heißt, ich glaube eher, dass die USA bald erkennen wird, dass sie im Rückstand ist. Und zwar folgendermaßen, wenn nur das Flugzeug Beispiel zurückzukommen, nicht? Also KI wird ja in Europa so reguliert, dass es muss bestimmte Benchmarks erfüllen und es muss bestimmten Standards entsprechen. Und wenn es das tut, dann bekommt es eine Art Siegel aufgedrückt, also wie eine Art Gütesiegel, wie man auch in den Supermärkten sieht, Fairtrade zum Beispiel oder Eier, die in Freilandhaltung gehalten worden sind. So, wenn ich ein Konsument bin und reinkomme und da sind 40.000 verschiedene Obstsorten, Äpfel, die ich kaufen kann, aber ich sehe, bei einem steht Bio oder Fairtrade drauf und beim anderen steht nichts drauf, was entscheide ich mich? Natürlich, wo das besser gesourced ist und das nachhaltiger ist, das gesünder ist, wo keine Schadstoffe drinnen sind, was den Arbeitern ordentlich Gehalt gezahlt hat. Das ist ein Wettbewerbsvorteil und ich muss mir weniger Sorgen machen, nicht? Wenn ich weiß, dass da Haftungssachen dahinter stecken, dann weiß ich auch, dass sich der Unternehmer mehr Mühe geben wird, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das sicherer ist. Wenn ich jemanden habe, der sagt, ich bringe nur mein Produkt auf den Markt, wenn ich nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn es Leute verletzt, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Advantage ist oder ein Produkt, das Leute haben wollen. Ja. Umgekehrt genauso, da würde ich in einem Flugzeug steigen, wenn, ich weiß nicht, Airbus sagt, ja, wenn das runterkracht, ist aber nicht mein Problem. Naja, nein, man muss für die Schäden einstehen, die man haftet, und dann wird auch Vertrauen geschaffen. Und dann fliege ich auch gerne mit der Airline oder ich kaufe auch gerne diese Früchte. Und genauso wird es mit KI auch sein. Ich kann mich dann einfach vertrauen und verlassen, dass es ein sicheres und gutes Produkt ist, das ordentlich hergestellt worden ist, das ich einsetzen kann und nicht etwas nehmen muss, wo der Unternehmer sagt, ja, bei der Haftung will ich nichts zu tun haben, das ist dein Problem, nicht meins. Also ich glaube, das 3.0 Nachteil oder Rückstand ist eher dort, wo keine Regulatorik ist. Ich glaube, wir haben hier einen großen Vorteil.
Aber Vorteile müssen sich ja auch materialisieren lassen. Da kommen wir natürlich auch zum ganz wichtigen Punkt. Selbstverständlich, um bei Ihrem Apfelbeispiel zu bleiben, würde ich zu dem Fairtrade-Apfel neigen, mit der Einschränkung, wenn ich ihn mir leisten kann. Und wenn er überhaupt angeboten wird. Und wie können wir das transportieren in die Welt, über die wir gerade sprechen?
Genau, also das ist auch ganz gut geregelt auf europäischer Ebene, was auch ein bisschen im Dialog verloren geht, dass man glaubt, ja, das sind alle Regularien, werden auf alle Unternehmer gleich eingesetzt. Also wenn man sich die letzten Jahre der Gesetzgebung anschaut, den AI Act oder auch den Digital Services Act, der regelt, wie Plattformen sich zu verhalten haben, und den Digital Markets Act, das ist ein Act, der sozusagen versucht, genau die faire Competition wieder anzureichern. Ja. Und sind das alles Regelungen, die mehr erwarten von den Großen und weniger erwarten von den Kleinen. Das heißt, SMEs und Startups haben andere Regeln, die sie folgen müssen, leichtere, einfachere Regeln, als die Amazons und die Apples und die Metas dieser Welt sozusagen. Also das ist schon wichtig, dass man das auch sieht, dass es da unterschiedliche Stufen gibt. Aber jeder muss sich an bestimmte Regeln halten, nicht? Also es ist ja genauso zu vergleichen, wenn ich will ja auch nicht, dass ein Atomkraftwerk von jedem betrieben werden kann. Ja? Wenn man bestimmte Sachen nicht leisten kann, dann soll man auch solche gefährlichen Produkte nicht auf den Markt bringen können. Das muss fair sein, das muss abgestimmt sein und es muss ein Unterschied sein zwischen SMEs und Startups und den Big Tech Companies. Aber bestimmte Regeln hat jeder zu folgen, weil diese Tools tatsächlich einfach schädlich sind und gefährlich sein können, wenn man sie nicht richtig einsetzt.
Und die Big Techs, von denen Sie jetzt gesprochen haben, die ja im Grunde wahrscheinlich seit Anfang an diesen KI-Weg gegangen sind und natürlich auch einen massiven Vorsprung haben an vielen Dingen, vor allem an Daten, schätze ich mal. Lassen die sich wieder einfangen oder lassen die sich auf die Regulatorik zurückführen, die sie augenscheinlich im Moment nicht haben? Oder ist das nur eine falsche Beobachtung auch von mir? Die haben schon längst eine Regulatorik, die eigentlich nur noch angepasst werden müsste an die sie gerade mit ihren Kollegen, ich sag jetzt mal, festlegen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge oder auch Ihr Eindruck?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie die Big Tech sich gerne sehen wollen. Natürlich wollen sie sich darstellen, als wir sind die fünf, die alles erschaffen und alles kontrollieren. Und ihr braucht euch gar keine Gedanken machen, selbst Produkte auf den Markt zu bringen. Ihr könnt eh nicht mit uns mithalten, nicht? Und das ist ja natürlich, das würde ich auch sagen. Ich will nicht sagen, kommt und besiegt mich und enttont, wie natürlich werde ich versuchen zu sagen, dass das eigentlich aussichtslos ist. Da muss man sich nicht einschüchtern lassen, ja. Alle, die jetzt auf den Thronen sitzen, waren irgendwann mal Underdogs und haben von anderen Unternehmen genau dasselbe gehört, dass es überhaupt keine es keinen Sinn macht, dagegen aufzuwettern. Aber all die, die dann Stirn in den Himmel gejagt sind, nicht, sind junge, manchmal Leute, die gerade aus dem College gedroppt sind, die angefangen haben, etwas zu glauben, etwas aufzubauen. In kürzester Zeit hat sich alles revolutioniert. Disruption, daher kommt ja das. Das heißt nicht, dass man sozusagen über Jahrzehnte etwas aufbauen muss, sondern hat eine Idee und mit der verändert man plötzlich alles. Die kann überall geboren werden. Und den Tech, den man dafür braucht, ist nicht etwas, das nur im Silicon Valley gezüchtet wird. Das ist etwas, das man überall in Wirklichkeit machen kann. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen wieder dieses Selbstbewusstsein aufbauen und nicht glauben, dass sozusagen dieses der Wettlauf bereits verloren ist, nur weil es jetzt schon ein paar auf den Thronen gibt, die sich dort setzen, sondern dass das wirklich so ist, dass jeder in Wirklichkeit das machen kann.
Und davon sind Sie fest überzeugt?
Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo ich kann das aus meiner eigenen Forschung auch ein bisschen darüber sprechen. Als ich mich angefangen habe, für Explainable AI einzusetzen, also diese Blackbox zu öffnen, hat mir jeder gesagt, ich soll es nicht machen. Hat mir jeder gesagt, Sandwoll, du verschwendest deine Zeit, das kann man nicht machen, das will auch keiner. Keiner will seine Algorithmen transparent machen und wenn man sie transparent macht, ist das überhaupt nicht nützlich und überhaupt technisch überhaupt nicht möglich. Lass das, das ist eine komplette Sackgasse. Jeder hat mir das gesagt. Und ich dachte, na, schauen wir mal. Alles ist unmöglich, bis man es mal gemacht hat. Und wir haben uns hingesetzt und in dem Team zusammengearbeitet und den Ethiker und mit einem Computer Scientist und ich als Juristin haben darüber nachgedacht, wie man das denn machen könnte und haben ein Tool entwickelt, das jetzt bereits von Riesenunternehmen eingesetzt wird, wie Google und Microsoft und Vodafone und Accenture und IBM, die nutzen das jetzt alle. Ja? Das heißt, man darf sich nicht entmutigen lassen. Niemand will entthront werden. Niemand will seine Position aufgeben, sondern es geht einfach darum zu sagen, nein, es gibt ein Problem, möchte ich gerne lösen. Ich möchte schauen, ob ich Tech für das Problem mit lösen kann und dann einfach versuchen, dass sich überhaupt nicht abschrecken lassen von denen, die glauben, dass Innovation irgendwann einmal zum Stillstand kommen muss, weil das muss sie nicht.
Macht natürlich große Hoffnung und ist auch sehr ermutigend. Um auf das System zurückzukommen, was die Firmen, die Sie gerade genannt haben, schon einsetzen, können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, was das für ein System ist, was oder wobei unterstützt es diese Firmen, von denen Sie gesprochen haben?
Ganz verschiedene Sachen. Also es ist ganz verschieden einsetzbar, weil das Tool, das wir entwickelt haben, auch sehr, sehr agil ist. Also unser Tool funktioniert so, dass, stellen wir uns vor, dass Sie haben für ein Darlehen beworben oder wenn da einer angesucht und sie sind zurückgewiesen worden, dann wollen sie wissen, warum. Ja. Unser Tool kann einem dann sagen, sie sind deswegen abgelehnt worden, weil ihr Einkommen nur 30.000 Pfund gewesen ist. Wenn es 45.000 Pfund gewesen wäre, hätten wir ihnen das Darlehen gegeben. Das heißt, egal welches System die Bank nutzt, unser Tool ist in der Lage, diese Antwort zurückzuspucken. Ja, und das kann man dann nutzen, wie man möchte. Das könnte intern interessant sein für die Bankmanager, weil die gerne wissen wollen, warum ist derjenige abgelehnt worden. Dann wissen sie, okay, das hat mit dem Einkommen zu tun. Könnte man sagen, ach hoppala, da ist ein Fehler possible eigentlich. Ja, übertragenswert, der hat eigentlich mehr Einkommen, dann kann man sozusagen anbessern. Das ist intern interessant. Das ist aber auch extern interessant, zum Beispiel für diejenigen, die das Darlehen angesucht haben, ja, die gerne wissen wollen, warum sie zurückgewiesen worden sind. Das heißt, es ist Kundentransparenz, die man dafür nutzen kann. Das ist aber auch interessant für die Politik und für Richter, die vielleicht irgendwann mal eruieren möchten oder müssen, ob ein System fair oder erklärbar ist und rausfinden wollen, wie der Algorithmus funktioniert. Also jeder kann davon profitieren und so wird es auch vielfältig eingesetzt. Ich habe jetzt nur dieses Lohnbeispiel, das Darlehenbeispiel genannt, aber jede Art von Entscheidung, die KI treffen kann, kann mit unserem Tool erklärt werden. Das heißt, ich habe das Darlehen nicht bekommen, ich bin nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden, das Ding sagt mir, ich soll in diesen Fonds investieren, das Ding sagt mir, ich soll ins Gefängnis gehen. Auf jede Frage, auf die man fragen kann, warum, kann unser Tool eine Antwort bieten.
Okay, das hat was mit Transparenz zu tun und es hat was mit Erklärbarkeit zu tun. Bleiben wir bei dem Kreditbeispiel. Ja. Angenommen, es hat kein Fehler stattgefunden, kein Zahlendreher, also die Daten, die eingegeben wurden, waren richtig. Das Einkommen und die finanziellen Verhältnisse desjenigen, der um das Darlehen ersucht hat, reichen nicht aus. dann weiß er jetzt zwar, dass es nicht ausreicht, aus dem und dem Grund, löst aber ja sein Problem noch nicht. Das heißt, er hat ja immer noch kein Darlehen bekommen. Gibt es dann noch irgendwie eine weitere Ebene, die dann dazu führt, du solltest dich mit der Bank in Verbindung setzen, weil die niedrigere Kreditanforderung beispielsweise.
Genau, das ist genau das, was es eben kann. Es kann einem sagen, das ist der Grund, warum du das Darlehen nicht bekommen hast oder den Job nicht bekommen hast und nicht zur Uni zugelassen und borgen bist. Und hier sind drei Dinge, die du anders machen kannst, um den Job, das Darlehen oder zum Studium zugelassen zu werden. Das ist die ganze Idee. Das ist die Idee ist Counterfactual Explanations. Wir haben im Deutschen keine Übersetzung für Counterfactual, aber es ist sozusagen ein Was-wäre-wenn. Ja. Es versucht einem zu erklären, wie die jetzige Welt anders sein müsste, damit man den Job bekommt, damit man die Versicherung bekommt, damit man nicht ins Gefängnis gehen soll. Und unser Tool lässt einem sogar mehrere Counterfactuals listen, damit es einfacher ist für den Kunden oder wen auch immer, eine Wahl zu treffen. Wenn ich jetzt sage, sie müssen das eine nicht bekommen, weil das Einkommen zu niedrig war, weil sie den falschen Zip-Code oder den falschen Postleitzahl gehabt haben oder weil sie nicht verheiratet sind, dann ist es unterschiedlich schwierige Dinge zu ändern.
Ich verstehe.
Und somit gibt man Leuten eine Wahl, zu sagen, hier sind 5 Sachen, die sie anders machen können, davon 2 und du bekommst das Darlehen. Und so gibt man Leuten die Wahl, bestimmte Dinge in ihrem Leben potenziell zu ändern.
Das setzt also demnach auch auf Veränderungswillen desjenigen, der diese Information dann bekommt. Okay, habe ich verstanden. Es klingt wirklich hochinteressant, vor allen Dingen, weil ja eine Entwicklung herbeigeführt werden soll dadurch auch. Und zwar eine Entwicklung, Transparenz zu schaffen und nicht die Blackboxes zu sein, von denen immer gesprochen wird, wenn man über Daten, über künstliche Intelligenz und über diese Dinge spricht.
Ja.
Zum Abschluss unseres Gesprächs, ich habe Sie als total optimistisch kennengelernt. Mir gefällt sehr gut, dass ich mit 3-0 Rückstand und Sie mit 3-0 Vorsprung in ein Fußballspiel gehen. Ich habe verstanden, wo Sie herkommen und warum Sie glauben, den Vorsprung zu haben und Ihre Kollegen natürlich auch. Ich frage also jetzt nicht nach dem, was uns besonders optimistisch, also ich frage Sie was ganz anderes. Mit dem ganzen Wissen, was Sie haben und der Kombination aus Rechtlichem, aus Ethik, aus wie KI funktioniert, wie nutzen Sie das für sich ganz persönlich?
Ja, also wie ich KI nutze zum Forschen und zum Testen, ist die eine Sache. Also wir nutzen das natürlich ständig, um herauszufinden, wie cool funktionieren diese Dinge, halluzinieren die, wie viel Bias ist da drinnen, wie ist die erklärt. Aber das ist sozusagen das Forschungsobjekt. Ja? Das lasse ich jetzt mal weg. Und dann gibt es mich als Mensch, der KI einfach auch nutzt und wo es hilfreich sein kann. Und meine liebste Anwendung sind 2. Also eine, es ist eine Zitationssoftware, die ich nutze, um Papers zu schreiben. Also jeder, der wissenschaftliche Artikel schreibt, kennt die leidige Arbeit, Fußnoten mit Hand schreiben zu müssen. Das muss man nicht mehr. Es gibt jetzt Software, die das für einen macht, in Windeseile. Und das Schlimmste am Schreiben für mich war immer die Fußnoten. Ich muss es nicht mehr machen. Wunderbar, die schönste Erfindung für mich in meiner Arbeit.
Und ganz kurz nur fürs Protokoll, es hat nichts mit Plagiat zu tun, ne?
Nein. Also nee, das ist nur dieses, man zitiert eine Qualität, das ist polare Opposite eigentlich von Plagiat. Das ist eigentlich, damit man Quellen sichtbarer machen kann, also eine Fußnote einsetzt und sagt, siehe BAFTA so und so veröffentlicht im Jahre Schnee.
War mir wichtig, das nur noch einmal zu sagen. Sonst werden die ganzen KI-Systeme auf Sie gehetzt und alle Ihre Schriften werden nochmal durchgescreen und da. Also das ist ganz...
Das ist eigentlich ein System, das redliche wissenschaftliche Arbeiten einfacher macht. Das ist genau das Gegenteil von schlechter wissenschaftlicher Arbeit. Das ist eigentlich die Möglichkeit, möglichst viele Quellenangaben hineinzugeben. Und das Zweite, das ich sehr, sehr gerne nutze, ist eine Diktationssoftware, weil ich viel, viel schneller spreche, als ich schreibe. Und meine hat sogar KI reingebaut, weil ich ja schreibe nur noch auf Englisch. Und ich bin aber kein Native Speaker. Und mein Englisch hört sich ein bisschen odd an. Man sagt mir, man kann meinen Akzent nicht so ganz platzieren, aber es hört sich weder Englisch noch Amerikanisch an. Manche sagen, es klingt ein bisschen nach Kanada, habe ich schon gehört. Niemand kann das so ganz nachvollziehen. Und normalerweise, wenn man diese Off-the-Shelf-Products kauft, sind die alle getuned auf amerikanisches Englisch. Das habe ich nicht. Das Ding versteht mich nicht. Aber mit der KI, die da drinnen ist, lernt es, wie ich spreche, was mein Pattern ist, wie meine Stimme funktioniert und lernt, mich besser zu verstehen. Das heißt, es hilft mir dadurch, irgendwie besser und schneller zu schreiben. Und man kann Packages hineingeben, die dann, wo es das Juristische auch noch ein bisschen besser lernt. Weil das Off-the-Shelf hat man das ja auch nicht. Nicht Constitutional Law ist jetzt nicht was, was jeder täglich brauchen wird. Aber ich eben schon. Und deswegen kann man dann mit dieser Sprachkombinierung, mit diesen Packages, ein super tolles System haben, wo man richtig schnell zitieren kann, diktieren kann und dann zitieren kann, um einen Artikel in, ich weiß nicht, in einem Drittel der Zeit zu schreiben.
Stark, super, super Anwendung. Ich hatte jetzt gedacht, sie nutzt es irgendwie, um ein besonders gutes Thermomix-Rezept oder irgendwas besonders Geländegängiges im täglichen Leben zu haben, aber es ist ihr tägliches Leben und sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, man kann auch kleiner einsteigen, wie man das nutzt. Liebe Frau Reutern, vielen Dank, super Gespräch, unheimlich viel gelernt und ein bisschen klarer der Blick auf die Welt. Nicht nur 3-0 Rückstand, sondern 3-0 Vorsprung. Gefällt mir sehr, sehr gut, nehme ich mit und vielleicht schließen wir nochmal ein Gespräch irgendwann an bei Gelegenheit.
Sehr gerne.
Danke für Ihre Zeit.
Danke, danke, jederzeit.
Eine Produktion von Faux Professionnel.